Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Oh Gott, ich bin noch... Ich musste mich nach dem Rennen erstmal schlafen legen. Es war so spannend. Ich habe es nicht ausgehalten. Aloha.
Und er ist wieder da. Wir freuen uns sehr. Der Experte und Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Ab sofort zusammengefasst als Motorsport Network Germany. Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden. Sag mal, Ole, ist es nicht genau ein Jahr her, dass du dieses Hardcore-Fan-Ding nicht losbekommst?
Ja, das ist richtig. China.
So, das ist das China? Interessanteste Jubiläum, mit dem wir uns auseinandersetzen heute.
Ja, genau, das denke ich auch. Und man muss sagen, letztes Mal habe ich ja alles richtig gemacht, als ich zur Hälfte, also nach dem Safety Car, was ja, glaube ich, eingeschaltet habe, also die spannende Hälfte geguckt habe. Dieses Mal habe ich alles richtig gemacht, das Rennen on Demand zu gucken, denn live wäre ich wahrscheinlich gleich wieder eingeschlafen.
Ja, da kommen wir später zu. In der Tat war es ein sehr ereignisarmes Rennen. Das Drumherum war sicherlich viel interessanter. Gar nicht mal unbedingt das Drumherum um dieses ganze Race 1000-Ding, denn also das, was es alles so war, wie es aufgebaut worden ist, vielleicht auch bei YouTube und Social Media, das war am Ende größer als das, was auf der Strecke passierte, Christian. Denn außer ein paar Sticker auf den Autos und ein paar Retro-Helmen, ja, war das dann doch ein bisschen schwachbrüstig, dieses tolle Jubiläum.
Ja, also erstmal muss ich mich vielleicht dazu positionieren. Ich fand dieses ganze Gedöns um dieses tausendste Rennen komplett überflüssig. Ja. Also ich gehöre da zu Lewis Hamilton, war ja auch seiner, der gesagt hat, das ist ein Rennen wie jedes andere, für mich auch. Auch weil die Zählweisen, ja, da habt ihr ja, ich habe nicht alles gehört vom letzten Podcast, aber ihr habt da auch drüber gesprochen, Grand Prix, Formel 2, Reglement, Indy 500, das ist, sind sich ja nicht mal alle einig, dass es das tausendste Rennen schon, aber es war nicht der tausendste Grand Prix und so weiter. Ich weiß nicht, ich fand das so ein bisschen überflüssig. Dazu kam dann, was die Feierlichkeiten in Shanghai angeht, dass jetzt China natürlich nicht das einfachste Land ist, um da Material groß reinzukarren. Das fängt an bei irgendwelchen Zollvorschriften, ist auch logistisch nicht das Billigste, was man haben kann. Da wäre Silverstone schon naheliegend gewesen, wie Bernie Ecclestone ja vorgeschlagen hat, der gesagt hat, Silverstone, ja, die hätten dann gesagt, so, wir haben im April aber diesen und jenen entgangenen Einnahmen, weil da weniger Leute kommen, aus Angst vor Schlamm und Wetter und so weiter. Das hätten wir denen aber gezahlt, weil in Silverstone hätte man sicher eine schöne Party feiern können, weil da ist halt alles, steht ja sowieso in England oder das meiste von diesen ganzen legendären Fahrzeugen aus der Formel-1-Geschichte. Das hätte besser funktioniert. Das war in China logistisch natürlich viel, viel schwieriger. Aber wie gesagt, also für mich haben sie es eh nicht machen müssen. Was es gab, waren ein paar Gedenkmedaillen und sowas. Es gab für jeden der akkreditierten Journalisten ein eigenes Poster und auch für die Fahrer und so, glaube ich. Es gab ganz lustige Anekdote am Rande. Eine Ehrenmedaille für den längst dienenden Journalisten, das habt ihr, glaube ich, auch kurz besprochen, vermeintlich Roger Benoit mit 700 Schlag mich tot irgendwas. In Shanghai hat Liberty dann aber gemerkt, dass sie unseren hauseigenen Giorgio Piola ganz vergessen
haben. Das ist er.
Der war nämlich bei 811 Rennen anwesend und ist damit die Nummer 1. Das war jetzt deswegen blöd für Liberty, weil die haben für Roger Benoit eigenen Chauffeur vom Flughafen und so weiter besorgt, eigene Ehrenmedaille und so weiter. Das musste dann alles ein zweites Mal aufgetrieben werden, als sich Giorgio Piola gemeldet hat, dass eigentlich er das ist. Das war für mich das Unterhaltsamste eigentlich bei diesen 1000 Rennen jetzt, weil 811 von 1000, alter Falter, das ist echt eine Hausnummer.
811, schöne Zahl, 0811, quasi mein Geburtsdatum. Naja, Ole, also, ich fand, auf Social Media hat Liberty das richtig gut gemacht. Also da hat man das, finde ich, gut aufgezogen, dann hin mit diesem, was wir auch drüber gesprochen, wo wir drüber gesprochen hatten, dieses moderne Rennen mit alten Grafiken und dann gab es ja so Abstimmungen, wo Fans mitmachen konnten, was sie auch aufgelöst haben. Also das können sie gut. Gut, tatsächlich in Großbritannien wird es ja wohl so sein, dass viele WM-Autos fahren werden. Da macht man das dann im Rahmenprogramm nochmal, ne, im großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Lassen wir das jetzt also 1000 Rennen. Und dieses 1000. Rennen Ich kenne da sicherlich den Song von Matthias Reim. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.
Ja? Der ist nicht von Matthias Reim.
Sondern?
Klaus Lage.
Ach, Klaus Lage. Aber hat Matthias Reim den nicht gecovert?
Der hat bestimmt in irgendeinem Einkaufszentrum, was er eröffnet hat, bestimmt mal gecovert, sicherlich. Aber Matthias Reim ist natürlich verdammt, ich lieb dich.
Ah, verdammt, ja,
das komm. Das Fass ist natürlich auch passend, ganz passend zur Formel 1, aber tausendmal berührt ist natürlich nicht Matthias Reim. Aber 1001 Nacht, 1001 ist ja dann das nächste Rennen in Baku. Das wird hoffentlich besser.
Ja, aber es konnte natürlich nur einen Sieger geben und der hieß und nicht Robert Kubica, sondern Lewis Hamilton. Okay. Völlig verdient, wie ich finde.
Ja, wie wir es auch gesagt haben.
Ja.
Richtig. Ja, war ein klassisches Lewis Hamilton Rennen. Start gewonnen und dann, ja, einsam die Kreise gezogen. Man hat ihm auch die Freude nach dem Rennen, hat man ihm deutlich angesehen, wie viel Spaß ihm das gemacht hat und wie viel ihm dieser Sieg bedeutet hat. Hat das ganz gut zusammengefasst. Es konnte natürlich eigentlich nur Lewis Hamilton sein. Abgesehen natürlich von Charles Leclerc, aber sonst Lewis Hamilton, der GOAT, wie wir ihn ja letztes Mal bezeichnet haben, als Sieger des tausendsten Rennen. Ich glaube, das passt ganz gut.
Dabei sah es ja zu Beginn, also wenn wir uns das Qualifying nochmal anschauen, erstmal so aus, dass Christian der neue Valtteri Bottas wieder zugeschlagen hat, ne? Und hat direkt sich mal die Pole gesichert. Dann aber beim Start wieder der alte Valtteri Bottas gewesen, nicht nur schlecht weggekommen, sondern auch alles schön aufgehalten und den Rücken für den Chef im Team freigehalten. Also Valtteri Bottas eigentlich der Teamplayer der Woche wieder.
Ja, wobei das, glaube ich, nicht beabsichtigt war. Also nee. Ich glaube nicht, dass Mercedes jetzt schon Teamtaktik macht. Das überlassen sie schön den Ferraris.
Ja.
Valtteri Bottas hat ja erklärt nach dem Rennen, dass er auf der Pole stehend mit seiner Startbox so nahe an dieser Ziellinie dran war, dass er sagt, über diese Ziellinie hinweg hat der Wheelspin bekommen. Einfach weil durch die Farbe auf dem Asphalt, das wissen wir ja, das ist tatsächlich so, der Grip ein bisschen nachlässt. Nico Rosberg hat in seinem Video, das haben vielleicht einige gesehen, das gibt's ja, auf Monza warten wir immer noch.
So. Nee, ich war in China eigentlich, ich hab das Video gedreht. Ich bin eigentlich inkognito die ganze Zeit.
Jedenfalls Nico Rosberg hat gesagt, er nimmt dem Valtteri Bottas das nicht zu 100%ig ab und mir fehlt der Glaube auch ein bisschen, weil die Erklärung höre ich jetzt nach 1000 Rennen zum allerersten Mal, dass es ausgerechnet beim Valtteri Bottas passiert ist. Ja, aber das war seine Erklärung für den Start. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, fährt Bottas extrem stark gerade, weil er war eigentlich das ganze Wochenende in allen Trainings, auch im Qualifying, schneller unterwegs als Lewis Hamilton. Und man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, er hat noch eine Antwort darauf, auf das, was Hamilton auspackt. Aber im entscheidenden Moment, da ist halt das, wo der Champion sich zeigt.
Jetzt muss man natürlich mal diese provokante Frage stellen, Ole. Und das ist mir auch bei Twitter aufgefallen, unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, auch in unserer Telegram-Gruppe, also da ganz besonders. Wie muss man denn einen Qualifying-Helden bewerten? Denn ich finde ja, es ist wunderschön, wenn man auf eine Runde das alles hinbekommt und man am Ende auf der Pole steht oder vor seinem Teamkollegen. Aber wenn im Rennen der Teamkollege immer vorne ist, dann, wenn die Punkte vergeben werden, wie hoch ist dann das Qualifying zu hängen, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, es ist schon noch relativ wichtig, aber vielleicht nicht mehr unbedingt so krass wie zu anderen Zeiten, weil man am Start halt viel wettmachen kann und durch die Reifenstrategie etc. Und zum Beispiel jemand wie Niki Lauda war jetzt auch zum Beispiel nie so der richtig krasse Qualifier, vor allem in seiner McLaren-Zeit dann bei seinem dritten Weltmeistertitel auch. Ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt eine Pole geholt hat in der Saison oder ich glaube, es war nur eine oder so. Also das gab es halt immer mal wieder. Wir haben es ja in Melbourne gesehen, da war es genau andersrum. Da war Lewis Hamilton auf Pole, Valtteri Bottas hat aber den Start gewonnen, hat dann das Rennen souverän angeführt und gewonnen. Also sollte man das tatsächlich nicht zu hoch hängen. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel Lewis Hamilton sehr starker Qualifier ist und einfach ein sehr schneller Fahrer. Aber ja, man hat es ja auch im restlichen Teil des Feldes gesehen und bei vergangenen Rennen, dass es nicht immer so wichtig ist. Klar, wenn du natürlich weiter hinten startest, dann wird es schwierig. Aber wir haben es dieses Wochenende auch bei Alexander Albon gesehen, der im Qualifying nicht teilgenommen hat, weil er für den einzigen spektakulären Moment in diesem ganzen Rennwochenende gesorgt hat mit seinem Unfall im dritten freien Training. Ist aus der Box ganz gestartet, ist Zehnter geworden. Und sowas sieht man ja dann häufiger. Das hat man ja auch bei Lewis Hamilton schon des Öfteren gesehen, dass von hinten losgefahren ist. Gut, da hat er sich nicht auf dem Platz qualifiziert, aber trotzdem, ich glaube, es ist nicht mehr so wichtig wie früher, außer natürlich in Monaco, da wäre es ganz gut, wenn man weiter vorne steht, aber gerade am Start gibt es so viele Unterschiede mittlerweile wieder, dass ja, es vielleicht nicht so schlimm ist, wenn man jetzt auf Platz 3 startet, weil man dann immer noch nach vorne kommen kann. Und ja, für Valtteri Bottas ist es natürlich blöd gelaufen. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass es in diesem Fall so war, dass es ganz blöd war mit der Ziellinie. Er hat ja auch gesagt, es war so, wobei eigentlich ist die Startlinie. Aber gut. In der Einführungsrunde war es schon so. Ja, kann sein, kann auch nicht sein, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich, wenn jetzt Valtteri Bottas das Rennen nach der ersten Kurve angeführt hätte, dass er dann das Rennen wahrscheinlich gewonnen hätte. Also so ist es ja öfter. Allgemein war das eine Machtdemonstration von Mercedes, wo keiner rangekommen ist. Aber man muss sagen, die Form von Valtteri Bottas ist stark ansteigend. Und ich glaube, der lässt sich dieses Jahr nicht so einfach unterbuttern.
Ja, das möchte ich dann mal sehen. Tatsächlich. Also, ne, mir geht das ein bisschen... Okay, jetzt kommt meine Meinung. Mir geht's ein bisschen auf den Sack, wie sehr Valtteri Bottas in den Himmel gejubelt wird. Also nur weil er einen Bart hat und weil er jetzt mal ein Rennen in Australien so fahren konnte, wo Lewis Hamilton danach sogar noch gesagt hat, so, ich hatte keinen Bock mehr, so, weil er wusste, er kommt nicht mehr ran. Das soll er mal machen, wenn tatsächlich mal Teamorder angesagt ist. Dann soll er mal den Leclerc in Bahrain machen und sagen, ja, leckt mich. Ich bin jetzt hier. Ja,
das werden wir sehen.
Ja, eben, das werden wir sehen so. Und deswegen, ja, also ich bin, weiß Gott, kein Lewis Hamilton-Fan, das wisst ihr ja. Aber ich sag mal so, die Karten bei Mercedes mischen sich jetzt nicht neu, nur weil Valtteri Bottas jetzt meint, er müsste jetzt Konkurrenz sein. Ja, Christian. Ja,
ich glaube auch nicht, dass er konkurrenzfähig ist. Also ich glaube nicht, dass er auf einem Level mit Nico Rosberg, der ja wirklich ihm Lewis Hamilton unter Druck setzen konnte und aus eigener Kraft auch Rennen gewinnen konnte, über einen längeren Zeitraum, das ist er nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er dieses Jahr ein bisschen besser ist als letztes Jahr. Aber es ist natürlich die Frage, wenn wieder so eine Situation ist wie in Russland, ob er dann vom Gas geht, ob er den Barrichello macht oder sagt, nö, habe jetzt keinen Bock drauf. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, bei Mercedes sind die Karten ganz klar gemischt. Da ist Lewis Hamilton die Nummer 1 und Valtteri Bottas ist halt die 2+, der B+-Player sozusagen. Nummer 1b und daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern, weil dafür ist Lewis Hamilton zu gut.
Das Problem, Christian, ist, wenn wir auf die WM-Wertung schauen, da haben wir Hamilton aktuell mit 68 Punkten, Bottas mit 62 Punkten, dahinter Verstappen, Vettel und Leclerc mit 39, 37 und 36 Punkten. Ja, das ist alles noch nicht die Welt und ich weiß, die Saison ist noch lang. Aber wenn, und wir kommen nachher noch auf die Teamorder bei Ferrari, wir kommen noch auf die Probleme bei Red Bull zu sprechen. Nehmen wir jetzt mal an, das alles, ja, kommt nicht so richtig in Fahrt bei denen und sie kommen sich mit der Teamorder nochmal in die Quere und dann gibt es nochmal eine Boxenpanne und so weiter. Ja, dann muss man ja fast davon ausgehen, dass Valtteri Bottas im Endeffekt der einzig wahre Konkurrent für Lewis Hamilton auf den WM-Titel sein kann. Dann haben wir wieder ein McLaren-Stallduell, was die ganze Formel-1-Saison irgendwo bestimmen wird. Mercedes.
McLaren-Stallduell wäre super.
Ich komme jetzt auf McLaren.
Dann bewahrt sich noch endlich mal mein Tipp.
Christian, mein Punkt ist klar.
Also ich sehe alles ganz anders.
Ich weiß.
Aber ich habe zuerst eine Freak-Statistik. Niki Lauda habe ich jetzt mal nebenher nachgeschlagen. Tatsächlich nach seinem Unfall am Nürburgring nur noch 3-mal auf Pole gefahren. Das letzte Mal 78. Das heißt in seiner letzten WM-Saison 84 gar nicht mehr. Oder überhaupt nach dem Comeback gar nicht mehr auf die Pole gefahren. Ja. Schreck. Ja, zur WM. Also erstens, ich glaube tatsächlich, dass Valtteri Bottas dieses Jahr ein bisschen anders daherkommt als die letzten Jahre, weil es war eben nicht nur Melbourne, wo er fair and square gewonnen hat, sondern er war auch in China ganz klar der schnellere Mercedes-Fahrer, bis auf den Start. Ole hat ganz richtig gesagt, wäre der anders ausgegangen, hätte er ziemlich sicher das Rennen gewonnen. Und in Bahrain ist er jetzt auch nicht groß abgefallen gegenüber Lewis Hamilton. Also ich sehe da noch kein klares Muster. Trotzdem bin ich bei euch. dass aufs Jahr gesehen, wenn es dann drauf ankommt, ich auch das so sehe, dass sich Lewis Hamilton durchsetzen wird, weil ich glaube, dass Valtteri Bottas zwar schon irgendwie ein ähnliches, ich reiße mich jetzt nochmal richtig am Riemen und probiere wirklich alles, Ding durchzuziehen, versucht, wie das Nico Rosberg 2016 gemacht hat. Ich glaube aber, der Unterschied ist, er hat einen Tick weniger Talent als Nico Rosberg. Deswegen wird es, glaube ich, nicht reichen. Subjektive Meinung. Aber, und das, glaube ich, tatsächlich ist das viel stärkere Argument, ich glaube, der Ferrari braucht nur irgendwo einen Schalter umlegen und dann wird er richtig, richtig, richtig schnell sein. Also, dass Mercedes da jetzt schon davon fährt, sehe ich überhaupt nicht, sondern ich glaube, das kann noch eine richtig enge Kiste werden. Ich glaube auch, dieser beste Saisonauftakt seit, schlag mich tot, Williams irgendwann 90er Jahre.
92.
Genau, verzerrt das Ganze ziemlich, weil in diesen Hybridjahren ist es meiner Meinung nach noch nie so knapp gewesen. Die Ergebnisse, die jetzt ein bisschen zu Mercedes Gunsten waren, die verzerren das so ziemlich. Aber rein vom Speed, der hat man in Bahrain gesehen, da hat Mercedes keinen Stich gemacht. In Barcelona war es auch relativ eindeutig beim Testen. Also wir sind noch nicht so richtig schlau, welche Strecke denn jetzt was bewirkt und so weiter. Aber den Fehler, Ferrari zu früh abzuschreiben, würde ich nicht machen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt direkt über Red Bull auch noch sprechen, weil dazu wird mir auch noch was einfallen in dem Kontext.
Nee, mach da mal kurz Pause. Behalt den Gedanken zu Red Bull im Hinterkopf. Keiner schreibt Ferrari ab. So, ich auch nicht. Ne? Aber das möchte ich mal an dieser Stelle sagen.
Naja, also wenn man ins Internet guckt, dann hat man das Gefühl, dass Ferrari schon lange abgeschrieben ist. Also gerade auch, insbesondere auch Sebastian Vettel.
Ja, auf den kommen wir gleich einmal zu sprechen. Ne? Also wie gesagt, ich wollte jetzt nur versuchen, den Teil jetzt einzuhalten, dass wir jetzt kurz den Cut machen, das hier bei Mercedes einfach erstmal belassen. Lewis Hamilton gewinnt den 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte, so ist denn der 1000. dann ist in der Rechenweise von Liberty Media. Und
Rennen, das 1000. Rennen, das ist nicht der 1000. Und nein, ein für alle mal klar, das 1000. Rennen unter Weltmeisterschaftsbedingungen.
Okay. Danke, Ole. Danke für diese Berichtigung meines Unwissens. So, kurze Pause, dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSP-WG. Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von China ist Geschichte und erneut müssen wir uns natürlich über Ferrari unterhalten und über Sebastian Vettel, unser aller Lieblingsthema hier in dieser wunderbaren Sendung. Und ja, auch da gab es natürlich wieder harte Worte in Richtung Sebastian Vettel, in Richtung Ferrari. Stallorder, war es wieder ein Fehler? Hat man es schlecht gemacht? War die Strategie richtig, war sie nicht richtig? Ole, du hast gerade angesetzt zum Ende des letzten Texts, dass im Internet gerade Sebastian Vettel arg abgeschrieben wird. Ja, wie siehst du es denn nach diesem Rennwochenende in China? Und wie siehst du es auch, das, was auch von Manuel Nofollow zum Beispiel angebracht worden ist, diese heftige Kritik gegen Sebastian Vettel, die seiner Meinung nach oft zu emotional oder durch fehlende Sympathie begründet ist?
Da kann ich insofern zustimmen. Also das ist halt nicht wirklich oft realistisch und objektiv. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn jetzt Vettel in Baku gewinnt, ja, und auch wenn er irgendwie in der fünftletzten Runde irgendwie Valtteri Bottas dann überholt, dann ist Vettel wieder WM-Favorit. Sind wir mal ganz ehrlich. Also dann geht es wieder bergauf. Dann ist er wieder da. Jetzt ist er natürlich super schlecht. Und Charles Leclerc ist auch viel besser. Und Sebastian Vettel wird auch ersetzt. Übrigens, Pierre Gasly wird auch bald ersetzt, habe ich auch schon gesehen. Ja, der wird bald ersetzt, da kommt irgendwer anders. Aber die werden alle bald ersetzt, weil die haben alle versagt nach 3 Rennen. Ja. Also da wird mir ein bisschen zu schnell geurteilt. Und Christian hat es auch eben gesagt, man muss mal realistisch sein. Klar, auf dem Papier ist es so, dass Mercedes jetzt in 3 Rennen 3 Doppelsiege gefeiert hat. Ja, das gab es ominös seit 1992 bei Williams, Menzel und Patrese übrigens immer in der Reihenfolge, nicht mehr. Und hier ein kleiner Ausflug zur Konkurrenzfähigkeit und sowas. Das dritte Rennen damals war Mexiko Und da waren alle bis auf Ricardo Patrese, der Zweiter geworden ist, mindestens einmal überrundet. Und der Letztqualifizierte in der Qualifikation war, glaube ich, 5 Sekunden hinter der Polezeit. Also nur nochmal so, um euch das mal so mitzugeben, bezüglich Spannung und sowas. Auch wenn das tausendste Rennen jetzt ja nicht so allzu spannend war. Aber was ich ihm sagen wollte, in Bahrain war Ferrari die dominierende Kraft. Da hatte man halt Pech. Zum einen, weil Sebastian Vettel ein bisschen übermütig war und zum anderen natürlich, weil der Motor von Charles Leclerc kaputt gegangen ist. Aber Mercedes hatte da absolut gar keine Chance. Die hätten auch dieses Rennen nicht gewonnen. Definitiv nicht. Das hätte Charles Leclerc gewonnen, der dominierende Mann an diesem Wochenende. Allerdings muss man sich bei Ferrari halt fragen, ob diese Teamorder Sinn macht. Ja, da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass Sebastian Vettel so schlecht ist, in Anführungsstrichen, sondern dass Charles Leclerc so gut ist. Und vielleicht ja nimmt man dann eben Charles Leclerc im Endgame sozusagen Punkte weg oder sich halt für die Konstrukteurs-WM. Und da sollte man doch schleunigst auf einen grünen Klee kommen, denn bei Mercedes, ja, da gewinnt halt der, der vorne fährt. Und ich glaube auch, dass Valtteri Bottas dieses Rennen gewinnen hätte dürfen, weil man weiß, okay, erstens geht es um die Konstrukteurs-WM und zweitens könnte auch theoretisch Valtteri Bottas Weltmeister werden. Und bei Ferrari sagt man halt, okay, man will irgendwie Sebastian Vettel dahin pushen, aber es funktioniert dann halt eben nicht so ganz. Aber es kann genau in die andere Richtung gehen. Ich glaube trotzdem, dass auch was Christian gesagt hat, wenn Ferrari dann den Schalter findet, ja, in diesem Konstrukt, dann ist der Ferrari auch richtig schnell und es wird auch Strecken geben an diesem, in diesem Jahr, wo der Ferrari richtig schnell ist. Und da ist eben Teamwork gefragt. Und ich glaube, bei Ferrari sollte man sich halt überlegen, ob man Sebastian Vettel als Weltmeister unbedingt möchte oder ob man einfach möchte, dass jemand im Ferrari Weltmeister wird. Und da hat Charles Leclerc sicherlich auch keine schlechten Chancen, aber man kann eben nur Weltmeister, glaube ich, werden, wenn man zusammenarbeitet. Das, was Mercedes in der Vergangenheit auch getan hat, nämlich auch andersrum, Stichwort Ungarn vor 2 Jahren, glaube ich, und auch letztes Jahr in China, glaube ich, und so weiter. Und da muss Ferrari schon nichts ansetzen, weil im dritten Rennen hintereinander Teamorder zu machen, obwohl sie hier chancenlos waren, das ist ein bisschen Unsinn.
Christian, warum ist das deiner Meinung nach so, dass der deutsche Fan, sag ich jetzt einfach mal der deutsche Fan, so hart mit Sebastian Vettel ist? Denn es ist ja tatsächlich so, wenn man das mal querliest und wir haben ja nun, glaube ich, auch ein breites Spektrum an Formel-1-Fans, obwohl die, glaube ich, alle doch eher in Richtung Hardcore-Fan gehen, als jetzt wirklich der Casual-Fan. Wenn ihr das anders seht, bitte korrigiert das in den Thread unter diesem Podcast dann bei Starting Grid F1 Fans oder wo auch immer ihr das machen möchtet. Und Steven Althaus hat das auch so ein bisschen in den Raum geworfen, dass die Formel 1 Community ein bisschen hassverseucht ist. Und gerade wenn man dann die Kommentare durchliest, auch bei euch zum Beispiel, Christian, bei euren Motorsport Network Germany Portalen, dann auf diese Kommentare bei Facebook mal schaut, inwiefern Sebastian Vettel da angegangen wird für die Stallorder oder weil er das gefordert hat und dass Ferrari das nicht richtig gemacht hat. Und ja, woran liegt das? Also, wo kommt das her? Ich meine, wir können ja eigentlich alle froh sein, dass wir so einen guten deutschen Formel-1-Fahrer da oben haben.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Neid, Missgunst, keine Ahnung. Also er polarisiert wahrscheinlich auch ein bisschen mit so Aussagen wie nach der Stallorder jetzt, wo er dann sagt, ja hier, ich sag eigentlich gar nichts mehr, weil bei dem heutigen Journalismus wird einem eh alles im Mund umgedreht, so ungefähr. Damit macht er sich bei den Fans wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viele Freunde. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich glaube, es ist immer so, auch Michael Schumacher hat doch polarisiert, noch viel stärker übrigens als Sebastian Vettel, wie ich finde, in der subjektiven Erinnerung, dass die großen Sportstars halt irgendwie entweder quasi pro oder contra auf den Plan rufen, aber dazwischen nicht sehr viel ist. Und dann hacken die sich halt alle die Köpfe ein. Ich würde aber eigentlich viel lieber nochmal auf das eingehen, was der Ole schon gesagt hat, und zwar zur Teamorder bei Ferrari, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist, Ferrari hat nach der letzten Saison, da wurden sie ja sehr hart dafür kritisiert, dass sie auch in Monza noch, als Kimi Räikkönen längst keine Rolle mehr gespielt hat, diese Hierarchie nicht gerade gezogen haben. Und daraus habe ich irgendwie so den Eindruck, über den Winter hat man sich gesagt, so, das machen wir dieses Jahr besser, Und in diesen 50-50-Situationen, so hat es ja Mattia Binotto ausgedrückt, geben wir Vettel die Priorität. Was nicht heißt, dass Vettel der designierte Fahrer ist auf dem WM-Titel, anders als zur Schumacher-Ära, sondern dass man ihm bei 50-50s erstmal Priorität gibt. Also es ist so, es ist nicht ganz Nummer-1-Situation, es ist aber doch ein bisschen Team-Order. Und wozu das jetzt geführt hat, in den ersten drei Rennen haben wir gesehen, nämlich zu ziemlichem Chaos. Weil der Unterschied zur Schumacher-Ära ist nämlich der, damals wusste man ganz klar, alles für Schumacher. Da gab es nichts, da ist der Zug drüber gefahren, weil man wusste, dass ein Rubens Barrichello oder ein Eddie Irvine nicht Weltmeister werden kann. Das ist jetzt anders. Charles Leclerc kann selbst auch Weltmeister werden und deswegen, das hat Max Hure in unseren Schulnoten auch gesagt, kann ihnen das, wenn die WM in die falsche Richtung geht, oder was heißt falsch, aber ihr wisst, was ich meine, kann ihnen das um die Ohren fliegen, weil dann fehlen vielleicht die Punkte, die man Leclerc jetzt durch diese unglücklichen Entscheidungen weggenommen hat und dann geht es da vielleicht um die WM. Und wie die Leclerc zwar nicht absichtlich, aber in Summe dann boykottiert haben, das war schon ziemlich stümperhaft gestern, das muss man ganz ehrlich sagen, weil erstens die Teamorder war unglücklich. Ich kann mir schon vorstellen, wie sich das entwickelt hat. Vettel hat natürlich gesagt, so, ich kann schneller, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, der da hinten fährt. Er hat ja auch den DRS-Vorteil gehabt, war dann endlich vorne, konnte sich nicht lösen, dann wurde Leclerc unangenehm, ja. Die beiden haben mit Sicherheit, als die Plätze getauscht haben, gepusht wie die Irren, weil keiner sich vor dem anderen die Blöße geben wollte. Vettel wollte zeigen, er kann da wegfahren, weil ansonsten würde er ja blöd dastehen. Und Leclerc das Gleiche nur umgekehrt sozusagen. Hat man gesehen, beide haben sich plötzlich verbremst, weil die einfach auf der letzten Rille gefahren sind. Und dann ging es so weiter. Dann haben sie bei Leclerc versucht, den ersten Stint rauszudehnen, sind bis in Runde 22 gefahren, ging völlig in die Hose. Man hat gemerkt, das wird nichts mit der Einstopp-Strategie, hat es wieder gelassen. Später nochmal das Gleiche, haben sie ihn wieder extrem lang geschickt. Und als eigentlich klar war, das kann funktionieren, dass er so die Position gegen Verstappen gewinnt, haben sie ihn doch wieder reingeholt. Und dann, als Red Bull Gasly reingeholt hat, um den Bonuspunkt für die schnellste Runde zu holen, hat jeder, wirklich jeder vor dem Fernseher sofort überrissen. Das ist jetzt das Fenster für Leclerc, auch das zu tun, weil sie haben ja Gasly drei Runden vor Schluss reingeholt. Das heißt, man hätte in der Runde drauf mit Leclerc noch reagieren können und zumindest ihm diesen Punkt geben mit frischen Reifen, haben sie aber nicht gemacht. Also das, was die da bei Leclerc, wie gesagt, sicher nicht absichtlich, aber was die da alles falsch gemacht haben, ja alles, also jede einzelne Entscheidung in Bezug auf Charles Leclerc hat Ferrari gestern komplett falsch getroffen. Und ein guter Gradmesser ist immer unser Redaktionschat, wo wir über solche Dinge ja auch diskutieren. Bevor die Entscheidungen getroffen werden, wir hätten sie alle anders getroffen, nämlich richtig. Und aber wie gesagt, die Wurzel des Problems ist meiner Meinung nach, dass es anders als in der Schumacher-Ära eben nicht diesen einen Fahrer gibt, der auf den WM-Titel ganz klar anzusetzen ist, sondern es gibt zwei, man priorisiert aber trotzdem einen und da spießt sich das ein bisschen. Da ist der Weg von Mercedes schlauer, wo man sagt, wir warten, bis sich da eine klare Tendenz herauskristallisiert.
Schließt sich da aber auch so ein bisschen der Kreis der Strategieschwächen von Ferrari, die sich ja schon die ganzen letzten Jahre durchzieht, und müsste man da den Namen Jock Clear mal hinterfragen?
Ich weiß nicht, ob man das an einer Person festmachen kann. Also da bin ich zu weit weg, das kann ich nicht beurteilen. Aber es stimmt schon, was Strategie und generell, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, im Englischen nennen sie es Race Operations, also alles, was mit dem Betrieb des Rennteams am Rennwochenende zu tun hat, da geht nicht viel zusammen bei Ferrari, das stimmt.
Weil Ole, es ist ja schon irgendwie krass, also was ist auch in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe so angewiesen worden sozusagen, dass Mercedes und ja auch Red Bull, Ferrari ein ums andere Mal, egal in welcher Situation, so ein bisschen an der Nase herumführen, was die Strategie angeht. So, und das sind natürlich wichtige Punkte, die du im Kampf um die WM, egal ob jetzt Konstrukteur oder Fahrer, dann unnötigerweise verlierst.
Ja, ich glaube, das Problem liegt darin, dass Ferrari in solchen Situationen dann nicht sagt, komm, wir machen einfach das, was logisch ist, also das, was konservativ ist, sondern das hat man ja auch letztes Jahr öfter mit Kimi gesehen, der ja auch in aussichtsreichen Situationen war und dann irgendwie zu spät oder zu früh zum Boxenstopp musste und damit Sebastian Vettel Dritter werden konnte. Und da machen es einfach Red Bull und Mercedes besser, weil die entscheiden da rational und nicht so, okay, wir würden jetzt gerne, dass Sebastian Vettel hier da noch irgendwie aufholt oder was weiß ich was, weil man glaubt, der könnte noch an Valtteri Bottas vorbeigehen, was natürlich komplett Hanebüchen ist. Das ist so ein bisschen das Ding und da muss Ferrari halt eben ansetzen und Ferrari muss halt eben auch begreifen, dass man sich da eben keine Nummer 2 und kein Ja-Sager ins Team geholt hat. Es ist halt kein George Russell oder sowas, ja, oder ein Lando Norris, wobei ich weiß gar nicht, ob Lando Norris das machen würde, oder ein Alexander Albon oder sowas, sondern es ist halt Charles Leclerc. So, der will halt schon was erreichen und der hat auch das Talent. Ist halt auch kein Lance Stroll. So, dann hätte man halt Kimi behalten müssen, weil Kimi würde diese Nummer 2-Rolle annehmen. So, der ist halt da, wenn man ihn braucht, so wie letztes Jahr in den USA, und sonst macht er halt Piano. Er nimmt dann das Geld mit, er säuft sich schön einen rein und fährt mit dem Auto.
Ich wollte gerade sagen, der nimmt das Geld nicht mit, der lässt den Shanghai an der Bar.
Ja, genau. So, da ist alles klar. Das hat die letzten Jahre sehr gut funktioniert. Und Charles Leclerc will natürlich ja was beweisen. Und der ist halt kein Ja-Sager. Der ist halt so ein Typ wie Lewis Hamilton, der auch 2007 halt nicht gesagt hat, so, nee, der Alonso, so, also da muss ich mich erstmal zurückhalten. Hat er halt eben nicht gemacht. So, und das ist das Ding. Und das muss Ferrari begreifen und muss das eben so handeln wie damals. mit Nico und Lewis bei Mercedes, die einfach gegeneinander gefahren sind. Da hat man auch nicht gesagt, so, pass auf, Lewis ist die klare Nummer 1, Nico ist die klare Nummer 2. Also, auch wenn man munkelt, dass das irgendwie vielleicht mal in Ansätzen so gewesen sein könnte, aber, ich habe es eben schon mal gesagt, Nico hat eben Lewis Hamilton das eine oder andere Mal sowohl im Qualifying als auch im Rennen geschlagen. So, und ja, das tut Charles Leclerc übrigens aktuell auch mit Sebastian Vettel. Nur bei Ferrari sagt man, nee, der Vettel ist schon besser. Und es mag zwar sein, dass er an einigen Rennen vielleicht besser ist. Ja? Und vielleicht auch in der Weltmeisterschaftswertung am Ende davor sein wird. Aber ich glaube, Ferrari kann da mehr rausholen als so, wie es aktuell ist. Und da muss man natürlich auch die Strategie in den Griff bekommen. Ja, weil so sind sie halt Dritter und Fünfter geworden, nicht Dritter und Vierter, was sie ganz locker hätten reinfahren können, und es ist auch egal, in welcher Reihenfolge. Da hat man das halt falsch gemacht. So war dann halt Max Verstappen dazwischen, der übrigens Dritter in der Weltmeisterschaftswertung ist, vor beiden Ferrari, ja, was Ferrari am meisten zu denken geben sollte. 92 zum Beispiel, was wir angesprochen haben, mit Menzel und Patrese, da war es auch so, dass Menzel die ganz klare Nummer 1 war, Patrese war die 2. Patrese hätte sich sicherlich diese ersten drei Rennen auch gewinnen können. Aber da hat man eben sich drauf geeinigt, dass Menzel die gewinnt und die klare Nummer 1 ist. Und der ist am Ende auch dann auch Weltmeister geworden, aber eben durch Teamwork. Und bei Ferrari ist es irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht noch was zu den Fans. Ich glaube, da entlädt sich zum einen die große Hoffnung, dass er endlich in die Fußstapfen von Michael Schumacher tritt. Also ich glaube, dass viele Vettel-Ferrari-Fans in ihm eigentlich Michael Schumacher sehen, ja, und sich an ihre Kindheit oder Jugend zurückerinnern. Und gleichzeitig entlädt sich dann natürlich die Enttäuschung, wenn man sieht, okay, da kommt Charles Leclerc, der ist irgendwie besser und ja, der könnte jetzt Ferrari-Weltmeister werden, so wie unser Michael, und der Vettel schafft es wieder nicht. Und da ist man dann natürlich doppelt enttäuscht, wenn dann Ferrari auch noch sagt, nee, Charles, da wartest du jetzt mal. Reimt sich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Da wird oft halt nicht rational irgendwie gehandelt und gedacht. Und mir wird auch ein bisschen viel zu viel über Ferrari immer diskutiert und philosophiert und gesprochen. Ich glaube, das letzte Wort ist da tatsächlich noch nicht gesprochen, weil es sind erst drei Rennen um. Und klar hat Mercedes zwei, drei Doppelsiege feiern können. Aber warten wir mal ab. Ja, also wenn es nach Rennen 8 oder so, wenn da von 8 Rennen 7 Doppelsiege von Mercedes waren, da würde ich auch sagen, Ferrari ist chancenlos. Glaube ich allerdings, ehrlich gesagt, nicht. Aber Ferrari muss natürlich ein paar Sachen in den Griff bekommen und muss Charles Leclerc die Chance geben. Das Gleiche war es in Melbourne. Und wenn man das nicht macht, dann ist der Zug um die Weltmeisterschaft halt auch abgefahren.
Anders aufgezogen, Christian, Kritik, die man durchaus auch berechtigterweise an Sebastian Vettel richten kann, ist, dass er in Zweikämpfen Schwächen hat. Er sehr oft den kühlen Kopf nicht bewahrt und sich dreht oder in jemand anderen reinfährt. Wenn wir das jetzt mal auf dieses Teamduell runterbrechen, ist das bei Ferrari ja auch, denke ich, ein bekanntes Thema, weil es ja auch oft genug mit Konkurrenten zustande gekommen ist. Lewis Hamilton im Monza zum Beispiel und auch mit Max Verstappen. Und bei Mercedes, Hamilton und Rosberg war es ja immer so, bis auf große Ausnahmen, wie zum Beispiel in Barcelona oder in Spa oder in Österreich, sind die in Duellen immer recht normal miteinander umgegangen. So, da hatte man nie die Angst, dass wirklich Extremes passiert, außer in diesen Extremsituationen, wo es passiert ist. Ist man dabei Ferrari ein bisschen vorsichtiger, Sebastian Vettel nicht, weil es muss ja dann tatsächlich ein Kopfproblem vorliegen in solchen Situationen, dass man bei Ferrari weiß, wir müssen Sebastian Vettel auch ein bisschen streicheln, um ihn so gelassen zu halten, dass er in solchen Situationen nicht verkopft, und das können wir uns ja in so einer Situation, wo wir dann beide Teamkollegen gegeneinander fahren lassen, Christian, erst recht nicht haben. Man stelle sich nur mal vor, diese Duelle kommen öfter vor zwischen den beiden und jedes Mal scheidet zum Beispiel einer aus. So, das sind halt noch wichtigere Punkte, die Ferrari dann ultimativ verliert im Kampf um die Konstrukteurs-WM jetzt einfach mal. Dass das vielleicht ein Faktor sein könnte, weswegen man sich ein bisschen ja, dagegen wehrt, wirklich auch offen zu kommunizieren. Wir lassen die beiden auf jeden Fall gegeneinander fahren, komme was wolle.
Ja, kann sein. Also das waren jetzt zu viele Aspekte. Ich fange mal bei Vettel und seiner Zweikampfschwäche in Anführungsstrichen an. Ich glaube tatsächlich, Nico Rosberg hat da ja viel drüber gesprochen die letzten Wochen, auch über Psychologie, die bei Rennfahrern dahinter steckt. Und was er dazu sagt, finde ich deswegen interessant, weil seine Erinnerungen halt noch relativ frisch sind, anders als bei den meisten anderen Experten. Und er das mit Lewis Hamilton ja auch selbst am eigenen Leib erlebt hat. Und Nico Rosberg hat ja sinngemäß gesagt, naja, wenn das ein-, zweimal schief geht, das kriegst vielleicht noch irgendwie auf die Reihe, das zu verkraften. Beim dritten, vierten Mal irgendwann, du gibst es zwar nach außen nicht zu, aber irgendwann fängst du dich natürlich an zu fragen, was läuft da schief, was mache ich falsch, dann probierst du irgendwas anderes beim nächsten Mal, dann geht's wieder schief. Und du tappst in die totale Ratlosigkeit. Parallel dazu musst du jeden Tag den Journalisten erklären mit ihren bescheuerten Fragen, was da jetzt genau falsch gelaufen ist, worauf du eigentlich überhaupt keine Lust hast. Und dann wird da schon sowas wie ein psychologisches Momentum draus, glaube ich. Vielleicht ist das der Grund, warum das jetzt bei Sebastian Vettel schiefgelaufen ist ein paar Mal. Vielleicht war es auch tatsächlich einfach eine Verkettung von Pech, weil das liegt in der Formel 1 halt echt eng beisammen. Also gerade diese Nummer in Bahrain zum Beispiel, wenn da ein Windstoß gerade in dem Moment war, kann das dazu beigetragen haben. Vielleicht wäre es die Runde davor, wo kein Windstoß war, wäre es vielleicht gut gegangen. Wir wissen es nicht genau. Also ich glaube, da liegt Genie und Wahnsinn sehr, sehr eng beisammen. Momentan hat Sebastian Vettel halt irgendwie eher den Wahnsinn als das Genie gebucht in diesen Fragen. Aber ich sehe schon die Gefahr, und gleichzeitig kommt halt auch dieser junge Teamkollege daher, der echt schnell Auto fahren kann, dass da irgendwie eine Kopfnummer draus wird. Was Ferrari da jetzt tun kann, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen, weiß ich nicht genau. Ich glaube, der Versuch von Binotto, ihn sozusagen so ein bisschen zur gedachten Nummer 1 zu erklären, war eigentlich genau, dass man ihm diesen Rückenwind geben wollte, weil man weiß, Sebastian Vettel ist ein sehr, sehr sensibler Fahrer, der diese Unterstützung spüren muss, damit er seine Höchstleistung abrufen kann. Ich glaube, man hat das versucht. Ob jetzt Bahrain einfach Pech war oder ich weiß es nicht genau. Aber momentan läuft es halt nicht gut zusammen. Man muss Ferrari ein bisschen in Schutz nehmen. All diese Dinge, die sie jetzt getan haben, die waren natürlich im Nachhinein, haben die sich als blöd herausgestellt. Ja, auch die Teamorder gestern in China. Wenn es ein bisschen anders geht und Vettel kann mit Bottas zumindest mithalten, kann Leclerc wegfahren, beurteilen wir das heute alle ganz anders. Zu dem Zeitpunkt wussten sie das nicht hundertprozentig, weil es auch schwierig einzuschätzen, diesen DRS-Faktor. Aber ja, in dem Moment, wie es das war, ich weiß nicht, ich glaube, die merken einfach, die spüren den Druck, es ist viel schiefgelaufen in letzter Zeit, du fängst an zu probieren, sagst so, jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal so, und vergisst dann eigentlich drauf, einfach deinem ersten Bauchgefühl zu folgen, was meistens das Richtige ist. Das ist so Fern-Tribünenanalyse, ja.
Ja, klar.
Machen
wir ja auch. Also ist ja,
was man halt aber sagen muss, Stichwort Zweikampfschwäche, das Manöver beziehungsweise ja die Verteidigung gegen das Manöver von Max Verstappen am Sonntag, die war doch richtig sehr gut.
Ja.
Das war auch sehr wichtig fürs Rennen.
Aber auch da ist der Winkel ein bisschen anders, dann fliegt einer von beiden. Also es war hart, es war Racing, es war geil. Nee, es war geil. Also das war wirklich gut. Das fand ich auch sehr wichtig und fand ich auch gut, dass es nicht irgendwie bestraft worden ist und dass auch nachdem ja was da auch im Qualifying war zwischen Verstappen und Vettel und dem, was Verstappen ja so vom Stapel gelassen hat, dass es da nicht irgendwie ausgeartet ist. Also das hat mir gefallen. Also so mag ich das ja, aber allzu oft hast du halt diese Fehler drin, die dann Vettel auch ganze Rennen gekostet haben und ultimativ letzte Saison ja auch die WM. Ne? Also,
ja, definitiv. Also,
es ist schwierig. Und ich glaube, es ist aber auch schön, dass wir so ein Thema haben, an dem wir uns so aufreiben können, weil es uns ja auch irgendwo wichtig ist. So. Und ja, vieles von dem, was Ole gesagt hat, was Christian gesagt hat, war, glaube ich, auch das, was viele von euch denken. Wenn ihr noch mehr dazu zu sagen habt, Hashtag StartingGridMSP bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr möchtet, kommt in unsere StartingGrid F1-Fans, Facebook-Gruppe, Telegram-Gruppe @StartingGrid. Diskutiert mit uns und vielen Fans über das Thema Ferrari, Sebastian Vettel. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu Red Bull Racing, die ja mit sich selbst hadern, die vielleicht auch mit Fahrern hadern, je nachdem, wie man das sieht. Und ja, Überraschungen, positiv, negativ, ihr kennt das Spiel. Die Rückschau auf den großen Preis von China geht weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur der Motorsport Network Germany Portale, hier bei uns in der Sendung. Und lieber Christian, Red Bull, du wolltest es im ersten Take schon so ein bisschen anreißen, was bei Red Bull so los ist. Man kann erstmal sagen, sehr erfolgreiches Rennen und ja im Grunde auch eigentlich erfolgreiches Wochenende für Red Bull. Im Qualifying hat man sich ja hinter die beiden Top-Teams Mercedes und Ferrari positioniert, Verstappen und Gasly auf 5 und 6. Und im Rennen, Max Verstappen auf 4, hat sich mit einer guten Strategie noch vor Charles Leclerc setzen können. Pierre Gasly auf Platz 6 mit dem Extrapunkt für die schnelle Runde. Das hat er am Ende auch noch geschafft. War ja auch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass man das bei Red Bull da ganz bewusst auch für Gasly so gedeichselt hat mit den Reifen. Aber man hadert, überraschenderweise, das haben wir schon in der letzten Ausgabe mit Ruben Zimmermann angesprochen, mit sich selbst. Weniger mit Honda an dieser Stelle, sondern mit dem eigenen Chassis. Haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen, ganz neue Töne von Red Bull. Kann man jetzt zufrieden sein mit Platz 4 und 6 in China oder wäre deiner Meinung nach noch mehr drin gewesen, Christian?
Also mehr drin gewesen wäre, glaube ich, in diesem Rennen nicht. Zufrieden sein kann man aber auch nicht, weil die Zielsetzung für dieses Jahr waren ja 5 Siege von Helmut Marko. Es wird relativ klar langsam, dass nur Max Verstappen einfahren kann. Ein Fahrer, der 5 Siege feiert in einer Saison, der kann theoretisch auch um den WM-Titel fahren, aber davon sind die sehr weit weg. Und das war das, wo ich vorher, als ich über Ferrari und Mercedes gesprochen habe, hin wollte. Red Bull ist eigentlich das Team, das mir wirklich Sorgen bereitet, weil Mercedes ist vielleicht nicht am schnellsten momentan, aber die sind so, was den Betrieb des Teams oder diese Race Operations angeht, einfach absoluten makellos momentan und holen alles, was geht. Ferrari hat wahrscheinlich auf den meisten Strecken das deutlich schnellste Auto. Das ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis da der Knoten aufgeht. Aber Red Bull hat irgendwie nichts. Also die sind nicht siegfähig aus eigener Kraft. Die sind da, wo sie das letzte Jahr auch waren, abgeschlagen Nummer 3. Haben die einzige Chance, die sie haben, ist ein meiner Meinung nach momentan absolut überragend fahrender Max Verstappen, der zwar auch da und dort Fehler macht, also auch China war ja nicht perfekt, man denke an die Aufwärmrunde, besonders geil oder auch an dieses Taktikspielchen im Q3, wo er meiner Meinung nach zwar laut geflucht hat, aber sich eigentlich selbst an die eigene Nase fassen muss. Also nicht fehlerfrei, aber rein vom Speed her, glaube ich, wirklich überragend. Deswegen sieht Gasly wahrscheinlich auch schlechter aus, als er tatsächlich ist. Weil das hat sich bei Verstappen schon, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr so ein bisschen angedeutet, dass auch Daniel Ricciardo da zwar mit seiner Rennintelligenz punkten konnte, aber vom Speed her eigentlich keinen Stich mehr gemacht hat gegen Verstappen. Der kommt da, glaube ich, gerade richtig gut. Und dennoch reicht es mit diesem Auto momentan unter normalen Umständen nicht mal fürs Podium. Und für ein Team, das viel, viel höhere Ansprüche hat, ist das nicht gut genug, ganz eindeutig. Adrian Newey sagt, das liegt auch am Chassis. Ich glaube, dass das ein bisschen auch damit zu tun hat, dass man die Kommunikationslinie komplett anders als McLaren so ausgerichtet hat, dass man Honda pushen möchte, wo es geht, weil man begriffen hat, dass man nur mit Honda Weltmeister werden kann und nicht gegen Honda. Das heißt, vielleicht machen sie sich da momentan ein bisschen schlechter, als sie eigentlich sind, was die Chassis-Seite angeht. Aber die von dieser Prognose von 5 Siegen, glaube ich, entfernen sie sich langsam ein bisschen. Nach dem Rennen in China wurde Christian Horner drauf angesprochen, der korrigiert das schon so ein bisschen, sagt, ja, das wichtigste Ziel, das wir haben, ist, dass wir uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern, dass mit Honda alles in die Gänge kommt, das funktioniert bis jetzt ja ganz gut, aber von einem WM-Titel ist man sehr, sehr weit weg. Und dann tauchen gleichzeitig die ersten Gerüchte auf, dass Max Verstappen eine Ausstiegsklausel hat, dass sein Vater über Go-Karts und Babys mit Toto Wolff spricht. Das sind immer so die ersten Geschichten, wenn dann irgendwann mal ein Vertrag unterschrieben ist, die man dann wieder aus dem Archiv hervorholt. Ich weiß es nicht, ich will da nichts unterstellen, aber ein Red Bull, das nicht bald in die Gänge kommt, ich glaube, da wird sich ein Fahrer vom Kaliber Max Verstappen wo umschauen.
Uiuiui, man stelle sich mal vor, das Team Hamilton-Verstappen bei Mercedes. Also ich hätte Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oder Leclerc-Verstappen bei Ferrari.
Dafür müssen
die zerfleischen sich. Also, die müssen eigentlich auch gegeneinander fahren in verschiedenen Autos.
Also,
Verstappen und Ocon wäre natürlich ein tolle Fahrerpaar. Das wäre schon klasse.
Ja, diese Diskrepanz bei den Fahrern, Pierre Gasly, Platz 6 haben wir ja angedeutet, ist schon, finde ich, ein gutes Ergebnis für ihn gewesen, ganz persönlich, Ole. Müsste, wenn wir beim Thema pushen. Ja,
nein, Kevin, das tue ich ungern, aber da muss ich dich unterbrechen.
Warum?
Der hat eine Packung von 8 Zehnteln bekommen im Qualifying, also ja, der war meilenweit unterlegen, dass der Sechster wurde und nicht Elfter, liegt einzig und allein daran, dass der Abstand von Red Bull zum nächstbesten Team halt so groß war.
Ja, mal.
Also das ist das absolute Minimum.
Ich habe ja auch von der Diskrepanz gesprochen. Ich wollte es genauso machen, wie ich finde, es Red Bull tun müsste. Man müsste Gasly nämlich ein bisschen mehr pushen in der Öffentlichkeit. Vielleicht muss man ihm halt ein bisschen mehr zeigen, hey, wir vertrauen dir, wir finden das gut, wie du bist, weil man liest nichts darüber. So, und wenn wir dabei sind, Honda zu pushen, um Honda glücklich zu stellen, ich glaube, so ein Gasly, der ist halt, er tut zwar immer so, als ob er, weiß ich nicht, so selbstsicher ist, aber das ist halt meines Erachtens alles Fassade. Und ich glaube, da muss ein Team, wenn man einen jungen Fahrer hat, und gut, Dr. Helmut Marko ist nicht dafür bekannt, Fahrer zu kuscheln, außer sie heißen Sebastian Vettel und Max Verstappen, zwei Goldesel, die er sich schön warm hält, müsste er das meiner Meinung nach bei Pierre Gasly auch ein bisschen mehr machen, um ihm so ein bisschen auch vielleicht einen Selbstbewusstseinsschub zu geben.
Ja, also an sich schon. Klar, wenn man daran Interesse hat, dass beide Fahrer erfolgreich sind, dass das Team erfolgreich ist, aber dann ist natürlich die Frage, hat man das? Das Gefühl hat man ja so ganz grundsätzlich nicht, auch wenn man mal so in so, ich sage mal, wie soll ich das sagen, YouTube-Features oder sowas, was Red Bull angeht, ja, wenn die irgendwas machen, mit irgendwem sich das anguckt oder auf Social Media, Max Verstappen steht da schon sehr, sehr im Fokus.
Klar.
Und er ist natürlich auch der bessere Fahrer, glaube ich schon, wobei Pierre Gasly jetzt keine Nulpe ist. Der hat ja auch ganz gute Erfahrungen mit Honda gemacht in der Superformula. Der braucht halt noch ein bisschen Zeit. Klar, im Qualifying hat er 8 Zehntel von Max Verstappen bekommen. Qualifying bei Red Bull, ja, das war jetzt so eine Timing-Geschichte, das war nicht so erfolgreich. Also vielleicht wäre das auch noch anders ausgegangen. Vielleicht wären es dann 1,1 Sekunden gewesen, das will ich damit sagen. Nein, das übrigens auch. Also, dass Max Verstappen ist das ja schon mal passiert, dass er bei Rot rübergefahren ist. Hier passiert es mit beiden Fahrern, das ist schon sehr, sehr unglücklich. Aber ja, Pierre Gasly ist am Ende Sechster geworden. Das ist auch ja tatsächlich das Minimum, was geht. Ist jetzt aber zweimal in den Punkten gewesen, war ja auch in Bahrain in den Punkten. Steigert sich so langsam, wird sich vielleicht nicht noch ein bisschen brauchen, bis er da auf dem Level von Max Verstappen ist oder, sagen wir mal, da rankommt. Aber dass Max Verstappen die ganz klare Nummer 1 ist, ist klar. Es ist so ein bisschen die Frage, wofür man dann Pierre Gasly geholt hat. Also einfach nur als Backup oder möchte man ihn auch für die Zukunft aufbauen, eben falls dann Max Verstappen zum Beispiel zu Mercedes geht oder zu Ferrari, stellt sich nämlich auch die Frage, wen nimmt man dann als Ersatz? Alexander Albon? Glaube ich jetzt auch eher nicht. Ja? Also müsste man eigentlich. Oder konsequenterweise dann die Kia, über den reden wir bestimmt auch gleich noch. Mhm. Aktuell nimmt Pierre Gasly halt leider so ein bisschen die Rolle von Danny Kiat ein, die er damals bei Red Bull hatte. Wobei Danny Kiat ja damals Daniel Ricciardo geschlagen hat in der WM. Das darf man nicht vergessen.
Ja, wollte gerade sagen, der Unterschied ist, Kiat war eigentlich schnell, hat viel Mist gebaut.
Richtig.
Gasly ist einfach langsam und baut viel Mist.
Ja. Wobei er baut ja gar nicht so viel Mist, er ist einfach nur langsam. Also
ist das noch ein bisschen?
Ja, da muss natürlich von Gasly ein bisschen was kommen, aber jetzt, wie einige Leute im Internet schreiben, da zu sagen, also der ist schon abgeschrieben und jetzt wird schon überlegt, wer den ersetzen könnte. Also das finde ich auch ein bisschen zu früh.
Müssen ja auch sagen, da beteiligen wir uns ja hier im Podcast auch dran, ne? Also da können wir uns ja nicht von ausnehmen. Christian, ist das so ein bisschen vielleicht noch, um das auch abzuschließen danach, und ich möchte dieses Thema noch ein bisschen aufgreifen, diese emotionale Stärkung durch das Team, was so ein junger Fahrer, glaube ich, auch einfach braucht. Bisschen nachtragend von Dr. Helmut Marko, was da in der Vergangenheit mit Pierre Gasly und ihm so passiert ist, dass er sich jetzt nicht so davor stellt und sagt, wir vertrauen dem Jungen, sondern ja, sich das auch anschaut. Und also ich könnte mir schon vorstellen, wenn das jetzt nicht besser wird und so ein Albon zum Beispiel, der zeigt jetzt in Toro Rosso Top-Leistung, so gut wie es halt Top-Leistung geben kann, dass er tatsächlich irgendwann sagt, ja, wir machen den Switch.
Ich glaube, dass es dafür noch ein bisschen früh ist, weil ich meine, Albon fährt jetzt sein, was war es jetzt, drittes Rennen?
Ja.
Das sehe ich nicht, dass sie den schon bei Red Bull reintun. Und Kwiat zwar ein bisschen erfahrener, aber macht auch nicht nur Gold. Also momentan kann ich mir das nicht vorstellen, dass die da was wechseln. Dass Dr. Helmut Marko alte Geschichten nachträgt, glaube ich nicht, will ich aber nicht ausschließen. Aber ich glaube, er ist halt alte Schule, Altersradikalität irgendwie so im Sinne von, wenn der das Zeug nicht hat, es ganz zu schaffen, dann ist mir auch wurscht, ob ich den jetzt verhätschle und aufbaue, weil ob er jetzt Fünfter wird oder Sechster, ist mir relativ wurscht. Das ist, glaube ich, so der unausgesprochene Mindset von Helmut Marko. Und dass Gasly jetzt sich nicht massiv aufgedrängt hat, auch davor schon nicht, übrigens bei Toro Rosso, das war ganz ordentlich, aber es war nicht etwas wie Vettel, der jetzt im Monza auch mal ein Rennen gewonnen hat zum Beispiel, oder Verstappen, der da auch deutlich mehr überzeugen konnte. Aber man hat bei Gasly halt auch keine andere Wahl gehabt. Als Daniel Ricciardo abgesagt hat, ja, wen hätten sie denn nehmen sollen? Da blieb irgendwie nur noch Gasly übrig. Und ich glaube, dass einer der Gründe ist, wenn es denn so weitergeht, wie es jetzt war in den ersten Rennen, warum Gasly nicht ganz so viel Druck hat wie Kwiat damals, dass er tatsächlich ausgetauscht wird, ist, dass sie einfach keine Optionen haben. Weil Kwiat sehe ich nicht mehr passieren bei Red Bull Racing, außer er fährt jetzt unfassbar gute Rennen. Und für Albon, ich glaube, das wissen auch Helmut Marko und Christian Horner, ist es einfach noch zu früh. Nicht, dass ich das dem nicht zutrauen würde, aber Red Bull hat sich jetzt ein paar Mal die Finger damit verbrannt, dass die Fahrer zu früh irgendwo hingetan haben. Ich glaube, da haben sie draus gelernt. Und dann gibt's halt niemanden, ja. Da gibt's nur noch von extern was reinholen.
Genau. Da wurden halt jetzt schon wieder auch die Namen Wern und Buemi genannt, wo ich mir denke,
ja, das passiert.
Das tun die sich doch niemals an. Die sind doch in der Formel E gut dabei. Wären jetzt dieses Jahr nicht unbedingt, aber die sitzen da fest im Sattel. Warum sollen sie sich das nochmal antun? Da müssen sie nur einmal bei Brandon Hartley anrufen und dann wissen sie nach 2 Minuten, warum sie das nicht machen sollten. Also
ja, und die würden ja auch nicht, also bei aller Kritik an Pierre Gasly, aber die würden da ja auch nicht einsteigen und den Gasly zum Nasenbohrer degradieren. Ja, das würde ja auch nicht passieren.
Das würde vielleicht Fernando Alonso halbwegs hinbekommen.
Richtig.
Das wird ja nicht passieren. Und sonst gibt es halt auch niemanden, den du da in dieses Auto reinsetzen könntest, der sofort da wäre. Ja, man kann ja auch nicht Nico Rosberg anrufen. Der wird das auch nicht machen.
Ich meine, Alonso, den Gedanken mal aufgreifen, ja, nicht, dass es irgendein Signal dafür gäbe, aber Alonso wäre schon irgendwie cool, und wenn Red Bull jetzt so in sich geht, also wenn jemand verrückt genug ist, solche Dinge zu tun, dann ist es Red Bull, muss man auch sagen. Ja.
Und das
wäre eine geile Geschichte, muss ich schon sagen. Und jetzt bei der Gelegenheit fällt mir noch was anderes an, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, das vielleicht kurz, Kevin, auf deine Frage noch beantworten. Ja. ich finde eigentlich gar nicht, dass Red Bull den Gasly hart rannimmt. Also ganz im Gegenteil. Helmut Marko hat, ich habe ja mit ihm ein Interview gemacht, vor Bahrain, glaube ich, war das. Der hat den total verteidigt. Auch Horner verteidigt den total. Die sagen, ja, das war dieser blöde Testunfall in Barcelona, der ist aus dem Tritt gekommen, der braucht ein bisschen Zeit. Also nach außen stärken die dem den Rücken eigentlich noch. Wenn es da Spekulationen und Gerüchte gibt, kommt es eher von den Fans, von den Medien, aber Red Bull selbst habe ich jetzt noch nicht groß kritisch über Gasly reden. Ja.
Nee, aber eben auch nicht so richtig groß positiv, finde ich. Aber das
weil es ja auch genau dazwischen ist. Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch nicht richtig sehr gut.
Ja, aber manchmal muss man es einfach verkaufen. So, darum geht's. So,
ja, aber ich glaube, da hat man einfach kein Interesse dran, weil so. Man hat Max Verstappen, da kann man sagen, der ist mit dem Honda aufs Podium gefahren, das erste Honda-Podium seit 11 Jahren. Warum soll man denn sagen, hier, komm mal, der Gasly, der ist jetzt hier Fünfter geworden, aber der kommt noch.
Endlich sagst mal jemand
so. Wenn du den Superstar in seinem Team hast, das werden sie nicht machen. Das würdest du auch nicht machen.
Menschenführung, ne? Ist wichtig. Ich glaube auch bei der Formel 1. Best of the rest, Renault, Daniel Ricciardo auf Platz 7, Nico Hülkenberg ausgeschieden, technische Probleme. Ja, das könnte auch eine Geschichte werden, die sich so durch die Saison zieht. Nico Hülkenberg ja auch schon mit einem neuen Motor unterwegs gewesen, Christian. Ja, dieses Duell Ricciardo-Hülkenberg, ich glaube, jetzt wird es aber langsam auch wirklich Fahrt aufnehmen, denn Nico Hülkenberg hat ja selber auch schon gesagt, dass sich Ricciardo jetzt immer wohler im Wagen fühlt, was für ihn nicht durchgängig positiv sein könnte, obwohl der Unterschied natürlich hier nur 0,004 war im Qualifying.
Ja, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil durch dieses Taktikspielchen war das ja jetzt auch kein richtiges Qualifying sozusagen. Wenn man das ganze Wochenende alle Sessions beobachtet hat, war Hülkenberg schon der Schnellere von den beiden nach wie vor. Deswegen hatten wir übrigens heute auch eine kleine Diskussion über die Note für Daniel Ricciardo, weil wir uns nicht ganz schlüssig waren. Für eine 2 war das eigentlich ein bisschen wenig, aber er hat halt auch nichts falsch gemacht. Aber vom Speed her ist er bisher, tut er sich sehr schwer gegen Nico Hülkenberg. Auch in Shanghai war das nicht anders, meiner Meinung nach. Auch Renault, glaube ich, wird vom Speed her, den sie eigentlich haben, ein bisschen unter Wert geschlagen, weil ich glaube, die sind eigentlich ziemlich eindeutig das viertbeste Team. Aber die haben halt auch mit dem Motor Probleme. Ich weiß nicht, ob sie da mit der Entwicklung vielleicht so aggressiv waren, dass jetzt diese MGUK ständig kaputt geht. In Summe schon eine Enttäuschung, will ich nicht schönreden. Also ich traue denen zu, dass die das noch auf die Reihe kriegen dieses Jahr. Aber ja, als Team ganz klar enttäuschend. Als Fahrer für Nico Hülkenberg das Beste, was ihm passieren konnte, wie das bisher läuft.
Ja, absolut richtig. Trotzdem auch da, ich glaube, müssen wir einfach beobachten, wie sich Daniel Ricciardo entwickelt. Und ich glaube, dass dann auch dieser Zweikampf zwischen den beiden noch was ganz Interessantes sein wird. Dann Racing Point. Sergio Perez hat es in die Punkte geschafft, Platz 8, Ole. Dagegen Lance Stroll auf Platz 12, der aber trotzdem, finde ich, kein schlechtes Rennen gefahren ist. In den Szenen, in denen er gezeigt wurde, hat er das, finde ich, ganz solide gemacht. Die Diskrepanz da im Team ist, glaube ich, auch relativ klar. Sergio Perez mit seiner Erfahrung hat er sich da auf Platz 8 vorgekämpft. Aber auch da muss man sagen, wie ich finde, und ich hatte McLaren ja eigentlich ein bisschen besser eingeschätzt vor diesem Rennwochenende, da bin ich ja auch sehr enttäuscht worden, muss ich sagen, ist das für Racing Point doch ein erfolgreiches Ergebnis?
Ja und nein. Also sie hängen so ein bisschen in der Luft. Also es ist zwar das dritte Rennen in Folge, in dem sie Punkte geholt haben. Ich glaube ja, in Melbourne waren ja beide in den Punkten, waren ja auch Lance Stroll, glaube ich, in den Punkten. Aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen sehr stark unterm Radar. Und es ist halt hier mal irgendwie ein 10. Platz, dann irgendwie ein 9. Platz, 8. Platz. Aber so wirklich jetzt, dass man sagen könnte, jo, da geht's ab. Das ist es halt leider auch nicht. Anders zum Beispiel als bei Kimi zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ich glaube, Lance Stroll sollte ganz dringend mal am Qualifying arbeiten, mal ein paar Hotlaps in F1 2018 anmachen, weil das 7. Mal in Folge in Q1 ausgeschieden, das spricht nicht gerade fürs Qualifying, für die Qualifying-Stärke von Lance Stroll, auch nicht unbedingt für ihn, war dann ein ganz gutes Rennen, hielt sich ja lange auf Platz 11, ist dann ja nochmal in die Box gekommen, hätte vielleicht für einen Punkt gereicht, vielleicht aber auch nicht. Aber würde natürlich Lance Stroll seine Qualifying-Schwäche ausbessern, dann würde er natürlich logischerweise weiter vorne starten und dann hätte er auch realistische Ansprüche auf Punkte. So ist es halt leider wieder nichts geworden und es ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch ein bisschen bei Racing Point. Gut, vielleicht lag es bei Lance Stroll daran, dass er den Energy-Knopf mit dem Trinkknopf verwechselt hat. Das wissen wir nicht. Das könnte aber natürlich sein. Auch absolut genial einfach. Aber gut, aber ja, also mal gucken, wie es in Baku ist. Da sagt Sergio Perez, da sollte es eigentlich viel besser sein. Bin ich mal gespannt. Es war ja bis jetzt für beide Fahrer, muss man sagen, kein schlechtes Pflaster. Die beiden letztjährigen Podienbesucher, also in einem Team zusammen, bin ich mal gespannt auf, dürfte theoretisch auch besser sein, aber da muss man insgesamt ein bisschen in die Gänge kommen, weil noch ist es zu unauffällig, wenn man die Ziele, die man ja letztes Jahr erreicht hat, wieder erreichen will. Und da, ja, da wird es ein bisschen schwierig.
Alfa Romeo, Platz 9, Kimi Räikkönen, Christian, Platz 15, Antonio Giovinazzi. Ja, Kimi, ja, sein Rennen gefahren, kann man, glaube ich, einfach so sagen, oder?
Ja, tut genau das, wofür sie ihn geholt haben, nämlich wie ein alter Hase die Punkte, die halt da liegen, einzufahren. Ja. Auf eine sehr stabile Art und Weise. Und das Einzige, was dann weniger stabil ist bei Kimi, ist der Gang zum Taxi. Ich weiß nicht, ihr habt das Video gesehen, denke ich.
Ja.
Direkt mal das Glas runter. Also da schenkt er sich nichts. Er hat ja auch am Donnerstag gesagt, Formel 1, das mache ich jetzt noch so als Hobby ein bisschen. Das sieht man. Aber es scheint ihm gut zu tun. Also er fährt da relativ befreit auf. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist Giovinazzi wirklich eine Messlatte? Tut der sich schwer mit diesem Alfa Romeo? Ich habe ja von Anfang an kritisiert, dass Giovinazzi so gesagt hat, ich füge mich vom Fahrstil ein bisschen an Kimi Räikkönen an oder passe mich da an, damit sich das Team leichter tut mit der Entwicklung des Fahrzeugs. Glaube ich nicht, dass das für ihn gut ist. Aber aus Frederic Vasseurs Sicht läuft es in die richtige Richtung. Gemessen an den Erwartungen nach dem Test, wo ja dieser sehr innovative Frontflügel, den Alfa Romeo da hat, und auch die Zeiten eigentlich noch ein bisschen mehr haben hoffen lassen, ist es jetzt fast ein klein bisschen, ja, enttäuschend ist vielleicht übertrieben, aber da hätte man denen noch mehr zugetraut. Aber Kimi für sich macht alles perfekt, fährt die Punkte ein. Und in der WM, da muss ich jetzt mal ein paar Klicks machen, ist er, glaube ich, ja extrem gut dabei.
Platz also 7.
Irgendwie Sechster oder sowas?
7 mit 12 Punkten.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Best of the rest.
Best of the rest,
ja. Deutlich sogar best of the rest. 12 Punkte vor Lando Norris, 8. Also läuft gut.
Ja. Absolut richtig. Bin gespannt, wie sich das bei Kiwi weiterentwickelt. Vor allem am Glas. Ich weiß ja nicht.
Ja, All-You-Can-Eat-Buffet beim Chinesen.
Ja, beim ich habe übrigens für Baku ein Interview mit ihm angefragt. Ich bin gespannt, ob ich da eine Flasche Wein mitbringe.
Ich glaube, da musst du sogar 3 Flaschen Wein mitbringen. Und
nimm doch,
der 3 macht das nicht.
Nimm doch den White Walker von Johnny Walker mit.
So. Ja.
Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Schlag auf Schlag geht's hier weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit unserer Rennanalyse des großen Preises von China und kommen jetzt zum Fahrer des Tages, muss man sagen, am Rennsonntag. Er wurde es auch im offiziellen Voting von F1.com. Alexander Albon im Toro Rosso auf Platz 10. Er hat's ja angekündigt nach dem vor dem Qualifying, hat er kein Qualifying gefahren, dass er in die Punkte fahren wird. Und das hat er eingehalten. Aus der Box gestartet, auf Platz 10 ins Ziel gekommen. Dagegen hat Daniel Kvyat mal wieder gezeigt, weswegen man ihn Torpedo nennt. Ne? Auf seinem Torpedo-Übungsplatz Shanghai Circuit hat er es wieder getan. Startunfall mit den beiden McLaren. Ja, aber beginnen wir erstmal, Christian, mit Alexander Albon. Finde ich tatsächlich eine richtig gute Leistung, weil es nicht abzusehen war bei der Konkurrenz, die er dann doch im Feld rumfährt, nämlich die Haas vor allem, die hat er ja auch hinter sich gelassen, dass der dann doch noch in die Punkte fährt.
Ja, das war schon stark. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Shanghai eine der Strecken ist, die solche Aufholjagden ein bisschen begünstigt, weil wenn du die richtige Strategie hast, läuft's gut, überholen kannst du gut. Aber trotzdem musst du mit einem Toro Rosso erstmal von ganz hinten auf Platz 10 fahren. Ich muss zugeben, ich habe diesen Weg dahin nicht so hundertprozentig verfolgen können bei ihm. Da war er mir zu wenig präsent in diesem Rennen einfach. Aber da musst du was richtig gemacht haben. Und Franz Tost und Helmut Marko loben ihn ja auch bei jeder Gelegenheit als einen, der quasi keinen Bullshit macht, der anders als Pierre Gasly übrigens, den haben sie bei Red Bull ja immer ein bisschen auf dem Kicker, weil er so ein bisschen aufgedreht ist. Den Albon lieben alle, weil er halt einfach ruhig ist, einfach das tut, was man ihm sagt und das gut macht. Und ich finde auch, der ist bisher sehr beeindruckend, also vor allem erstaunlich cool für sein Alter, hat am Anfang ja noch ein paar kleine Fehler gemacht, da waren ein, zwei blöde Dreher in Barcelona dabei, dann in Melbourne hat der, glaube ich, auch gleich einen kleinen Dreher oder was gerissen. Aber der kommt jetzt so langsam und scheint auch richtig schnell zu sein, weil ich glaube, Dani Kvyat ist auch relativ schnell. Sieht gut aus. Also da kommt einer, der schon irgendwann ein Thema werden kann für Red Bull auch, glaube ich. 2019 noch nicht, das ist noch ein bisschen früh.
Ich finde ihn auch total sympathisch in Interviews, Ole. Der ist immer lustig, er ist immer gut drauf. Ja. Ich finde den total cool.
Das ist der thailändische Strahlemann.
ja, irgendwie schon.
Quasi so wie im Beach Resort in Thailand. So ein Animateur, der einem schön mal den Cocktail reicht und dann mal schöne Spielchen mit einem macht. So ist er so ein bisschen. Er ist natürlich eigentlich Engländer, muss man ganz ehrlich sagen.
Der ist so thailändisch, wie Nico Rosberg deutsch ist.
Ja, das ist der Monaco-Deutsche. Ja. ist ja so, also muss man ja so sagen. Aber er fährt natürlich mit thailändischer Flagge, was das Ganze natürlich so ein bisschen romantischer macht. In gewisser Weise. Ich würde mir ja Sean Galel als seinen Partner wünschen, dann Indonesien und Thailand zusammen. Das würde perfekt passen. Völlig fehlerfreies Rennen gefahren, Einstraubstrategie. Ist auch eher ein ruhigerer Typ, muss man sagen. Und interessant ist natürlich ganz grundsätzlich mal, es sind ja die ersten drei der letztjährigen Formel-2-Saison aufgestiegen in die Formel 1 und der Meister der letztjährigen Formel 1-Saison, der steht am schlechtesten da, das ist nämlich George Russell. Da kommen wir sicherlich gleich vielleicht nochmal zu, wenn sich das lohnt, zu Williams. Und Alexander Albon war Dritter und findet sich doch ganz gut in der Formel 1 zurecht. Und das muss man erstmal machen, aus der Boxengasse im erst dritten Grand Prix so weit vorzufahren. Und man hat auch nicht so das Gefühl, dass er da so richtig unter Druck steht, sondern ich glaube, der hat einfach Spaß an der Sache. Und das ist schon eine gute Sache. Kleines Wort zu Dani Kvyat.
Ja.
Der war auch gar nicht so schlecht. Er hat sich ja als Elfter qualifiziert. Das ist eigentlich auch ganz beachtlich vor beiden McLaren, auch vor Kimi im Übrigen. Dann natürlich in der ersten Runde Pech gehabt. Ich finde, die Strafe war zu hart für Dani Kvyat. Ich habe da nicht unbedingt die Schuld bei ihm gesehen. Ja, klar, da so ein bisschen übersteuern. Aber wo dann Carlos Sainz daherkommt, ja, der ja auch dann schon irgendwie draußen auf dem Gras war und den Kvyat da einfach nicht sehen konnte, dann war es halt eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und da finde ich, da kann man diese Strafe und die Schuld auch nicht da an die Kvyat geben. Was natürlich sehr schade ist, weil wenn man sich anguckt, was Alexander Albon mit dem Toro Rosso hier machen konnte, im 52. Grand Prix von Toro Rosso, dann kann man sich denken, dass vielleicht dann die Kvyat hier auch in die Punkte gefahren wäre. Insofern schade für Toro Rosso. Aber bei Toro Rosso hat man eine ganz gute Fahrerpaarung gefunden, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es ja, mit Brandon Hartley nicht so erfolgreich war. Und ja, ich bin gespannt auf Alexander Albon. Also der wäre was irgendwann für Red Bull, wenn Max Verstappen da weggeht. Vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr, aber mal gucken, wie es dann in den weiteren Rennen so ist. Aber ich glaube, das ist jemand nach dem Gusto von Dr. Marco.
Hört sich ein bisschen falsch an, ne? Mit thailändischer Flagge.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich muss ihn nur verwandeln. Christian, diese Strafe für Daniel Kvyat, kam die für Daniel Kvyat, weil er Daniel Kvyat hieß? Heißt?
Weiß ich nicht, aber die Einschätzung vom Ole teile ich. Also, dass er
schon am ehesten der Auslöser war, stimmt. Da haben wir uns heute, als wir die Noten verteilt haben, auch alle drei Onboards nochmal sehr genau angeschaut. Aber natürlich war es keine Absicht und auch keine Dummheit oder so, sondern einfach was, was passieren kann. Der hat tatsächlich einen kurzen Moment des Übersteuerns gehabt, hat kurz gegengelenkt, dann ist er halt da rausgerutscht und dann wurde es halt eng. Ja, das war für mich ganz klarer Rennunfall und niemandes Schuld. Der Alex Wurz hat im ORF im ersten Moment gesagt, ja, der Sainz muss da jetzt auch nicht unbedingt sein Rad reinstellen. Kann man auch so sehen. Ich glaube, da hat keiner von den dreien eigentlich Schuld gehabt. Ich fand die Strafe auch ein bisschen zu hart, ehrlich gesagt.
Ist halt ein unglücklicher Rennunfall gewesen. Ne? Sah spektakulär aus, weil Lando Norris ins Rennen 5000 geflogen ist, wie er auf der Twitter-Seite gepostet hat, fand ich sehr, sehr lustig. Ist jetzt schon ein Social-Media-Gott, dieser Lando Norris, den ich ja auch sehr sympathisch finde. Ist auch immer gut gelaunt, obwohl, also da abgehoben ist wahrscheinlich eher nicht. Lass uns doch mal über McLaren sprechen. Ich war sehr enttäuscht an diesem Wochenende von McLaren, Christian, hab denen tatsächlich mehr zugetraut, als sie am Ende geleistet haben, möchte aber tatsächlich mal vor allem über die Personalie Carlos Sainz sprechen. Der fährt in dieser Saison, in diesem McLaren, ja, jenseits von Gut und Böse irgendwie. Siehst du nicht McLaren. So? Weil ich fand McLaren schon einen Schritt nach vorn gemacht. Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu hoch gehängt vor diesem Grand Prix und dachte so, da hat sich was getan. Die sind wieder voll auf dem Boden der Tatsachen aufgeknallt. Ja. Aber ja, also wenn, dann finde ich halt schon, macht eher Lando Norris da die Leistung aus bei diesem Team.
Ja, also sagen wir zumindest mal so, Norris ist der ja eigentlich als Rookie ein bisschen hinterherfahren dürfte.
Ja.
Das tut er eigentlich nicht, sondern man hat das Gefühl, wenn da mal einer explodiert, dann ist es eher der Norris als der Sainz. Ja. Das Team insgesamt hat sich für mich aber nicht so recht vom Fleck bewegt. Also entgegen der Wahrnehmung irgendwie, weil alle schreiben ja, McLaren macht Fortschritte, McLaren macht dies und das. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Die sind eigentlich genau da, wo sie immer waren, oder? Weil occasional Q3, das haben die letztes Jahr auch hingekriegt. Ich sehe den großen Fortschritt bei McLaren eigentlich nicht. Aber Norris, um da vielleicht kurz einzuhacken, super. Also alle drei. Ich finde, das ist, ich kann mir gut vorstellen, dass wir über diese drei Rookies, die da jetzt in der Formel 1 sind, dass man über die in 10, 15 Jahren über eine goldene Rookie-Generation spricht. Weil ich glaube, die sind wirklich alle drei herausragende Talente. Albon setzt das wunderbar um. Norris hat echt schon gezeigt, dass er einiges drauf hat. Und Russell kann man halt am schlechtesten beurteilen, war aber in der Formel 2, eigentlich der Beste von den dreien. Ja, cool, aber McLaren seh ich jetzt nicht so, ja, also vielleicht ganz im Detail, aber da ist halt auch noch ein bisschen viel Fluktuation im Mittelfeld irgendwie drin, als dass man das schon so trendmäßig beurteilen könnte, finde ich.
Ja, George Russell.
Vielleicht, ich lasse mal einfach nebenher Zahlen sprechen, wir schauen einfach mal auf den WM-Stand nach drei Rennen. Da haben sie 8 Punkte, so, und 2018 nach drei Rennen waren das. Schauen wir mal, McLaren. Ja, da waren sie 28. Also so viel zum Thema, man hat sich weiterentwickelt.
Ja, aber da hatte man auch Fernando Alonso. George Russell hat natürlich für die Firma Rocket nochmal einen tollen Moment geliefert, als er wie eine Rakete an Robert Kubica vorbeigefahren ist und das auch live im Fernsehen zu sehen war. Das war ein großer Moment, fand ich, dass man ein solches Überholmanöver gezeigt hat. Ja, Kubica wieder auf dem letzten Platz, George Russell auf dem vorletzten Platz. Ja, Patrick Head war an der Strecke, glaube ich sogar, dieses Wochenende. Hat sich das alles mal angesehen aus der Nähe.
Ja, hat offiziell Urlaub gemacht in China und ist dann halt beim Grand Prix vorbeigekommen.
Finde ich nur gerechtfertigt und wichtig auch, dass ich das Bild macht. Ja, Christian, was hat er gesehen, außer das Übliche?
Ja, das Übliche.
Okay.
Das neue Minardi und HRT.
Minardi war besser. Tut mir leid, aber Minardi war, er ist eher das neue Forti.
Boah, ihr seid hart.
Wobei, das ist zu hart. Forti ist vielleicht zu hart, aber gibt es vielleicht ein Team, was so zwischen Minardi, weil Minardi war ja, der hat ja tatsächlich teilweise ganz gute Ergebnisse eigentlich. Aber es gibt sicherlich ein Team, was so dazwischen ist.
Caterham.
Eurobrun oder sowas. Ja, Caterham, ja. Die sind nicht, waren, ja, Caterham, ja, passender Vergleich. Die waren natürlich sehr gut. Wollen wir uns mal die alte Fabrik angucken? Das ist so ein Lost Place geworden.
Boah.
Das ist Williams im Prinzip auch.
Oh mein Gott.
Ja. Und wenn Robert Kubica sagt, das Spannendste an dem Rennen war, dass er sich in der Aufwärmrunde gedreht hat, genauso wie Max Verstappen übrigens, ja, dann soll das schon was heißen. Und Kubica hat letzter geworden, trotz der Tatsache, dass, glaube ich, Lando Norris irgendwie 50 Sekunden hinter ihm war, dann hat der den, noch überholt, bis dann Lando Norris gesagt hat, komm, keinen Bock mehr auf den Bums hier. Trotzdem ist Robert Kubica letzter geworden.
Ja, nun. Aber auch da.
Müssen wir eigentlich noch irgendwas über Williams verlieren? Können wir nicht einfach in den Sendungen, die jetzt kommen, sagen, wir reden nicht mehr über Williams?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo Kubica das erste Mal vor Russell landet.
Okay.
Ja. Okay, das ist der, dessen Name nicht genannt werden
darf. Okay, Deal. Dann noch ein Team, Haas, Christian, 11 und 13 für Grosjean und Magnussen. Ja, auch Haas tut sich noch ein bisschen schwer, in die Saison zu kommen. Ich glaube, auch da hat man sich mehr erhofft vor der Saison. Günther Steiner hat im Interview mit Beyond the Grid, gesagt, dass sie besser performen wollen. Das klappt nicht so ganz. Ne? Kevin Magnussen aktuell mit 8 Punkten für das Team auf Platz 9 in der Wertung. Romain Grosjean noch ohne Punkt. Also das muss fucking besser werden.
Ja. Ja. Die sind halt eigentlich ja schnell, das Auto. Ja. Das hat man, das sieht man. Das ist so ein bisschen wie bei Ferrari. Die Pace ist da, die steckt da drin, aber sie können es nicht immer dann rausholen, wenn sie es brauchen. Und vor allem bei Bahrain, das Rennen war jetzt echt schlecht und jetzt China wieder. Die wissen selbst nicht so genau, woran es liegt. Also es gibt natürlich diesen Verdacht, dass man die Reifen nicht so richtig im richtigen Temperaturfenster hat. Aber das hat ja auch wiederum eine Ursache dann. Warum kommen die nicht in dieses Temperaturfenster? Und da rätseln die selbst noch so ein bisschen rum. Also ich glaube, dass das passieren kann, dass Haas eigentlich so konkurrenzfähig ist, wie sie es ja in Melbourne zum Beispiel auch waren. Aber es passt halt nicht so richtig momentan. Und ich kann es aber auch nicht beantworten, leider, woran es liegt.
Ja, ich glaube, das könnte sie selber nicht beantworten. Das ist das große Problem. Also klar, mal ist es dann der Mechaniker an dem Reifen, den kennt man ja schon, der da nicht ganz aufpasst. Macht man auch nur für die nächste Staffel Netflix, damit man da auch einen konsistenten Punkt hat, den man wieder aufgreifen kann. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das wissen die selber nicht. Und das macht aber auch diesen ganzen Mittelfeldkampf, um das jetzt alles zu beenden, so spannend, weil eben jedes Team seine Stärken auf verschiedenen Strecken hat. Ich bin ganz gespannt darauf, wie das in Baku aussehen wird. Und ich glaube, da werden da im Mittelfeld auch die Karten nochmal neu gemischt. Übrigens möchte ich eine absolute Hörempfehlung für Günther Steiner bei Beyond the Grid aussprechen. Ich liebe Günther Steiner, wenn er Englisch spricht. Ich möchte Günther Steiner, Christian, wir müssen Günther Steiner hier in die Sendung holen, mit ihm Englisch sprechen. So, also ich bin ein riesen Günther Steiner. Nee,
Christian, wir müssen eigentlich eine YouTube-Reihe machen, Englisch mit Günther Steiner.
Günther Steiner.
Oder Günther Steiner Theaterstadel wäre auch sehr, sehr lustig,
muss ich sagen. Ich finde ihn super toll. Ich fand das
übrigens gut. Ja, diese Woche bei Beyond the Grid, Murray Walker.
Ja, das war auch ein tolles Interview. Beyond the Grid kann man sowieso empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt, also es wird jetzt nicht super kritisch bei Beyond the Grid, muss man sagen. Aber das war Murray Walker zu hören nochmal. Und der Mann ist ja auch seine 92, ist er mittlerweile 92?
Ja.
Das war schon cool. Und da ist Tom Clarkson, TC, wie er genannt wird. Ach, wir haben ganz vergessen, wir sind ja auch, Christian ist CN, ne? Ich bin KS und richtig. Ole ist OW. Ab jetzt.
Ja, und weißt du, was ich für Kopfhörer habe?
Bose Noise Cancelling Headphones?
Richtig.
Super.
habe ich mir zugelegt.
Super. Ja. Christian, immer voll. Hast du auch schon die Harrys Rasierklingen? Hast du die auch schon bestellt?
nee, noch nicht. Aber ich habe tatsächlich den Bose, es gibt ja auch ein vergleichbares Produkt von Sony. Ich habe die gegeneinander getestet und fand den Bose dann cooler. Weil den kannst du nämlich, und das sollten wir uns echt zahlen lassen. Liebe Bose-BR-Leute, wenn ihr uns zuhört, hier, bitte Beyond the Grid, Beyond the Grid sage ich schon.
Machen Sie schon.
Starting Grid sponsern einmal. Nee, aber echt cool an diesen Kopf, wenn du kannst die mit zwei Geräten parallel koppeln. Und das kann der teurere Sony halt nicht. Und das ist ein Killer-Kriterium.
Noise off, focus on. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Natürlich müssen wir auch noch über den Pokal sprechen, liebe Freunde. Denn das war wirklich ein wunderbarer Werbepokal für die Firma Heineken. Da hat man sich was einverlassen. Man macht im letzten Jahr bei einem unwichtigen Rennen in Frankreich so einen komischen Bären. Man macht irgendwo, wo war das mit diesem First Place? Na, bei welchem Rennen war es? Kann da niemand dran erinnern? Ich mich auch nicht. Macht nichts. Da macht man was Besonderes. Deutschland sogar, oder? Weiß ich gar nicht. Und selbst die Johnny Walker Trophäe ist schöner als das, was Heineken. Und dann zum tausendsten Rennen. Man hätte doch zumindest mal irgend so einen alten Pokal, den man beim vielleicht, also so ein Replika vom Pokal, der beim ersten Rennen vergeben worden ist. So zum Beispiel, hätte man machen können.
Oder ein Lorbeerkranz.
Oder mach doch was anderes, aber doch nicht diesen Werbepokal, Freunde. Das meine ich übrigens, mit diesem tausendsten Grand Prix so aufzubauen und dann aber so zu finishen. Auch, also, ja, also der Pokal war scheiße. So, ich sag's, wie es ist. Langweilig und scheiße. Stand halt nur tausendstes Rennen drauf und das war's. So, und da hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können, liebes Formel 1. Liebe Menschen, die das zu entscheiden haben, wie der Pokal aussieht. Christian, wir haben noch Fragen reinbekommen, und zwar ja schon seit Wochen für dich. Ich muss die gerade noch suchen. Habe ich natürlich nicht aufgerufen, wie das so ist, wenn ich das mache. Ja, erzähl doch mal, Baku, da wirst du ja wahrscheinlich wieder nicht hier zu hören sein in der Rennvorschau. Aber wie gehst du dieses Baku-Wochenende, dieses Baku-Abenteuer an? Erzähl mal ein bisschen, solange ich die Fragen suche.
Ja, das ist jetzt gar nicht so spannend. Also ich habe die Interviewanfragen und so die Koordination. Also ich hole da jetzt vielleicht ein bisschen aus, weil du
ja, bitte.
Noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, bitte.
Die Akkreditierung für so einen Grand Prix beantragt man ja schon Wochen im Voraus, weil die Akkreditierungsfrist ist ja auch schon längst abgelaufen. Das Lustige dran ist, wir, die wir jetzt schon länger mit der FIA zusammenarbeiten, wissen natürlich, dass unsere Akkreditierungen bestätigt werden. Für Menschen, die jetzt noch nicht so oft beim Grand Prix waren, ist das ein bisschen schwieriger, weil in der Regel kriegst du die Akkreditierungsbestätigung am Dienstag oder Mittwoch vor dem Grand Prix. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen spät, um noch einen Flug und Hotel zu buchen. Das mal so als erste Komplikation. Ansonsten ist es so, dass man schon ein paar Wochen im Voraus, also meistens so ein, zwei Rennen im Voraus, ein paar Interviewtermine anfragt, weil ich fahre da oder fliege da ja nicht in erster Linie hin, um Rennberichterstattung zu machen, weil das geht von zu Hause aus viel, viel, viel besser als von vor Ort aus. Alleine wegen dem ganzen Equipment, das man hier hat und dort nicht. Aber man hat natürlich die Gelegenheit, viele, viele Geschichten mitzunehmen, von denen man dann auch ein paar Wochen lebt. Also auch Features und Dinge, die wir nicht sofort berichten, sondern auch ein bisschen zurückhalten und streuen für Anlässe und so weiter. Das ist die Idee davon. Und ansonsten, Baku war ich auch schon mal, das ist jetzt nichts Neues für mich, ich blende jetzt mal das Politische aus, aber ansonsten, wenn man da hinkommt, ist es eine Stadt, die ich ganz cool finde. Die Strecke auch, diese Altstadt ist sowieso total geil. Also ja, ich freue mich drauf, wird sicher ein cooles Wochenende.
Ich habe die Fragen gefunden, und zwar die erste von Raphael Zink, eine Frage an dich. Wie ist denn der Stand der aktuellen Entwicklung eurer Apps? Es wurde angeteasert, dass zum Saisonstart der Social-Media-Ticker in die motorsporttotal.com und Formel1.de Apps integriert werden würde.
Kann ich jetzt den letzten Stand nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es schon eine Beta, glaube ich, gibt davon. Und eigentlich hatten wir auch geplant, das tatsächlich zu Melbourne zu launchen. Aber das ist jetzt nicht unmittelbar mein Projekt. Aber das kann nur noch eine Frage von Wochen sein.
Ist so ein bisschen wie das F1-TV-Launch.
Ja, stimmt. Nur, dass man bei uns wenigstens nichts dafür zahlen muss.
Und Julian Wick hat eine Frage gestellt, die ich auch sehr interessant finde. Wie wird medienseitig das Bemühen von Liberty Media mit ihrem eigenen Angebot auf Social Media, YouTube und F1-TV als eigenständiger Medienplayer aufzutreten, wahrgenommen? Ein Konkurrenzprodukt vom Rechteinhaber sollte meiner Meinung nach ergänzend zum bestehenden Angebot der unabhängigen Medien fungieren und diese nicht substituieren.
Ja, das ist ein Punkt, den sehe ich genauso und den sehen sehr viele Journalisten und Medienmacher sehr, sehr kritisch, weil Liberty natürlich als Rechteinhaber ganz andere Zugänge hat als die unabhängigen Medien, aber
den unabhängigen Medien teilweise halt das Terrain abgrast. Also auch euch ja im Endeffekt mit Beyond the Grid, dem Podcast, die Zugänge, die haben, wird sich ein normaler kleiner Podcast wie der hier oder auch ein großer Bild-Podcast, ja, hätte diese Zugänge einfach nicht, wie sie Liberty hat. Das ist so. Deswegen, ich glaube, dass da auch eine Wettbewerbskommission der Europäischen Union ein Interesse dran haben könnte, sollte es mal hart auf hart kommen. Aber ja, das ist jetzt alles sehr weit weg. Also grundsätzlich vieles finde ich cool, was die machen, gerade auf Social Media und so weiter. Da haben sie halt Zugang zu Bewegtbildmaterial, das andere nicht haben. Das ist auch toll. Das ist echt ein Mehrwert für die Fans. Wenn es darum geht, dass sie klassische News-Coverage auch machen, dass sie auch Fernsehen, online, alles selbst machen wollen, dann finde ich es ein bisschen kritisch, weil vom Rechteinhaber ist halt nicht unabhängig. Und das ist halt generell ein Problem in dieser Gesellschaft, glaube ich, dass unabhängige Medien teilweise halt umgangen werden über Social Media, wie es ja auch zum Beispiel die Teams versuchen, wie es die Fahrer versuchen. Das ist ja auch toll, ja. Man sieht ja, also den Blick könnten wir nicht zeigen in den Umkleideraum von Lewis Hamilton zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, dass da auch mal ein Streit während einer Vertragsverhandlung berichtet wird, den wird man halt auf Lewis Hamiltons YouTube-Kanal wahrscheinlich nicht sehen. Und das, glaube ich, ist vielen Fans noch nicht so bewusst, dass da die klassischen Medien, die vielleicht ein bisschen unmodern teilweise daherkommen, trotzdem noch eine wichtige Rolle spielen, wenn man sich ein bisschen tiefgründiger informieren möchte.
Vielleicht müssen wir mal hier im Podcast über die Entwicklung der Medienarbeit in der Formel 1 sprechen. Hättest du da Lust drauf?
Können wir sehr gerne machen, ja. Gut. Das hat sich sehr verändert die letzten Jahre.
Gut, dann lass uns das mal für eine der nächsten Ausgaben vornehmen, als kleines buntes Extra im Rahmen einer Vorschau wahrscheinlich, wo wir dann einfach auch mal darüber dann sprechen können. Einstweilen noch herzlichen Glückwunsch an Mercedes AMG F1 für den Sieg im Tippspiel. Der User, der sich so genannt hat, hat das Tippspiel gewonnen für China mit 120 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Aktuell übrigens Timo Nator auf Platz 1 bei unserem Starting Grid Tippspiel. Anmeldungen sind zurzeit nicht möglich, aber wir werden bald mal ein bisschen aufräumen, ein paar Karteileichen rauswerfen, damit wieder ein paar neue Leute reinkommen können. Wir hoffen, dass das zum großen Preis von Baku dann erledigt sein wird. Ole, hast du noch was zu sagen für heute?
Nö.
Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dem Chefredakteur der Portale vom Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Danke, Christian.
Ich danke, ihr habt mir gefehlt.
Ja, du uns auch. Und jetzt fehlen wir dir ja schon wieder. Oder telefonieren wir noch vor Baku? Machen wir das ein bisschen vor Baku.
Das machen wir vorher, nachher, während. Das kriegen wir schon irgendwie.
Super, alles klar. Dann bist du auch vor Baku wieder dabei.
In Baku gibt es Internet. Besser als in Süddeutschland.
Ist das auch zensiert in Aserbaidschan eigentlich, das Internet?
Nö.
Okay, gut. Dann haben Pornos wir Glück gehabt.
Funktioniert alles.
Sehr schön. @mst_christian_n, wenn ihr mit Christian Kontakt aufnehmen wollt, besonders bei Twitter, beantwortet er gerne Fragen, wahrscheinlich dann auch vielleicht sogar von der Strecke. Also wenn ihr da Fragen an ihn habt, wendet euch gerne an @mikeweiß, @mikeweice für Ole Waschkau, @ks_0811 für mich, Kevin Scheuren, und #StartingMitMSP gerne benutzen auf den Social Media Kanälen. Schreibt uns eine Rezension bei iTunes, würden wir uns auch sehr darüber freuen. Wir hören uns also wieder vor dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku, dann schon, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, im Grunde nächste Woche nach Ostern, dann wird auch schon wieder auf die Formel 1 vorausgeschaut. Wünsche euch, wenn ihr Ostern feiert, frohe Ostern, genießt die Feiertage mit der Familie oder wie auch immer ihr sie verbringt. Entspannt euch, schaut F1TV, schaut ein paar alte Rennen. Ich werde das auf jeden Fall machen. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, Christian Immervoll wird unser Star für Baku. wir laden dann indes Peter Urban hier ein. Der kommentiert dann Peter Urban als Formel 1-Kommentator. Das würde ich mir wünschen. Das wäre absolut großartig. Anyway, ich hoffe, Baku wird auf jeden Fall besser als China. Das war ja jetzt eher nix. Das war ja so ein 0-0 quasi, aber das gibt's halt auch. Das hat quasi mehr oder weniger das Durchschnittsrennen der Formel-1-Geschichte sehr gut zusammengefasst. Ich hoffe aber, wir konnten es trotzdem unterhaltsam hier so ein bisschen abrunden, aufbereiten und hoffe, es hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Erstmal natürlich frohe Ostern an die Leute, die Ostern feiern. Sucht ein paar Eier, ja, entspannt mal ein bisschen und dann hören wir uns nächste Woche schon hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
99 Sekunden Sportbusiness kompakt mit Professor Dr. Gerhard Nowack.
Sehr wertvoll.
Jeden Mittwoch neu im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.